Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Gerrit. Gerrit Schmitz, ich bin der Pastor der Kirche für Siegen. Und es freut mich einfach, so viele Menschen zu sehen, die heute Morgen am dritten Advent im Gottesdienst sind. Dritter Advent. Ich weiß nicht, was das so mit dir macht, wenn du jetzt drei Kerzen dort siehst. Das bedeutet, nächste Woche wird nur eine brennen und dann ist schon Heiligabend. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du jetzt Termine planst. Meine nächste Woche ist relativ voll. Und jetzt habe ich heute Morgen eine Nachricht bekommen, dass ein Termin ausfällt. Wir müssen den Termin verschieben. Und dann habe ich so im Kopf überlegt, denke ich überhaupt noch nach Heiligabend drüber? Weil auch so diese Tage nach Heiligabend, so zwischen den Jahren nennt man diese Tage ja, die sind ja auch, da bleibt ja gefühlt die Welt irgendwie stehen auch. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir sind dann am meisten bei meinen Eltern, die wohnen in der Nähe von Mainz und da ist Ausnahmezustand. Also da bleibt diese Welt, die Zeit einfach stehen, weil man in so einem leeren Raum ist. Und ich mag das, wenn wir uns auf gewisse Dinge, die wir feiern, einfach auch drauf vorbereiten. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Predigtserie haben, der Weg zur Krippe. Ich glaube wirklich daran, dass wir schon langsam taub werden von dieser Geschichte von Lukas 2. Wir haben das alles schon so oft gehört und für uns ist völlig normal, dass da auf einem Feld Hirten sind und die denen ein Engel begegnet und die sagen, ihr folgt diesem Stern nach und dann kommen die an der Krippe an, einem Stall, wo ein Baby drin liegt. Für uns ist völlig normal, wenn wir, glaube ich, jetzt Menschen begegnen würden, die das noch nie gehört haben, wir würden denen die Weihnachtsgeschichte erzählen, die würden denken, was? Da ist irgendwie eine Frau, die schwanger ist, auf einem Esel, die ungefähr 30, also weiß ich wie viele Kilometer lang, hochschwanger, da irgendwie unterwegs waren. Ja, verrückt. Und deswegen haben wir uns auch so gedacht, so uns diese unterschiedlichen Charaktere anzuschauen. Heute waren die Hirten dran, aber wie das Leben so spielt, mir kann das nicht passieren, ich mache nicht so viel Sport, deswegen kann ich mich nicht verletzen. Aber ich würde gerne in eine Geschichte nochmal reingehen, wo wir vor zwei Wochen waren. Und zwar haben wir uns vor zwei Wochen Maria angeschaut, wie Maria, die Teenie-Mom, die ungefähr so zwischen 12 und 15 Jahre alt war, von einem Engel einen Auftrag bekommt, wo sie eigentlich keine Entscheidung drüber treffen kann. Ihr wird einfach nur gesagt, dass sie schwanger werden wird. Und genau, also die Szenerie ist, der Engel begegnet Maria und sagt ihr, du wirst schwanger werden. Das lese ich kurz vor, was der Engel sagt. Sie bekommt einen Auftrag und sie vertraut auf diesen Plan, den der Engel oder Gott ihr gibt. Und ich lese einmal die Verse vor. Leider, glaube ich, habe ich die Folie nicht, sage ich jetzt direkt schon. Müsst ihr leider eure Bibeln, die ihr natürlich alle mit habt, gerne aufschlagen. Lukas 1, Vers 31 lese ich vor. Aus der damaligen Volksbibel, Lutherbibel, Vers 31. Siehe, du wirst schwanger werden, das sagt der Engel zu Maria, und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Das ist quasi, was der Engel Maria sagt. Er fängt einmal an, hier, du wirst schwanger werden. Und dann malt er aber auch eine Vision. Also, hey, was wird das für ein Kind auch? Was macht diesen Sohn so besonders auch? Sagt der Engel auch. Und bei Maria, das habe ich damals auch vor zwei Wochen gesagt, bei dem Hebräer oder bei dem Israeliten, der diese Worte hört, bei dem klingelt was im Kopf. Also der hat direkt, denkt er an eine andere Bibelstelle. Und das ist Jesaja 9, Vers 5. Eigentlich muss ich nicht vorlesen, kennt ihr alle, oder? Ja. Jesaja 9, Vers 5. In diesen Jesaja, gerade diesen zwei, drei Kapiteln, 7 und 9, steht ganz viel darüber, über diese Prophezeiung von Jesus und ja, sehr Weihnachtsthematik. Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, das Er ist Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Also da, wir haben jetzt erkannt, da sind ganz viele Worte drin auch. Also Jesaja beschreibt hier ganz viele Dinge, was der Engel Maria gesagt hat. Und Jesaja hat ungefähr 700, 750 Jahre vor Jesus das schon prophezeit, was der Engel dann da sagt. Und heute wird es um diese, um einen der Namen geben, wo Jesaja sagt, wie er heißen soll. Und er sagt vier Namen, ist der Wunderrat, der Ratgeber, ich denke so, Jesus soll der Ratgeber sein und das glaube ich auch, was wir auch heutzutage brauchen, Rat. Ich denke so im Zeitalter von Google und YouTube, ich weiß nicht, wie oft ich die Schilder im T-Shirts nachgoogle und gucke, was das jetzt bedeutet, darf ich das jetzt bügeln oder nicht oder darf das ein Trockner? Also diesen Rat zu finden, leben wir in einer Zeit, wo wir Rat brauchen. Ich glaube, es war noch nie so einfach, Rat zu bekommen, auch durch AI und solche Dinge, aber trotzdem brauchen wir diesen Ratgeber auch. Dann das zweite ist starker Gott, der den Anfeindungen der Welt besteht, mein Zweifeln standhält. Hey, wir wollen Gott haben. Wenn wir an Gott glauben, dann wollen wir einen Gott haben, der stark ist. Starker Gott. Dann der ewige Vater. Ja, wir wissen ganz genau, wie entscheidend wichtig einfach der Vater ist in der Familie. Und auch der Friedefürst. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht drüber reden in der momentanen Zeit, wo wir uns einfach nach Frieden sehen auch. Ja, unabhängig jetzt von Kriegen, aber auch in einem Land einfach, wo wir uns einfach untereinander Frieden wünschen auch. Hey, und heute wollen wir auf diesen ewig Vater schauen. So, was bedeutet das, dass Jesus, was wir feiern an Heiligabend, dass er ein Mensch geworden ist, ein Baby in der Krippe. Ja, was bedeutet das, dass dieser vorher oder prophezeite Sohn ein ewig Vater ist? Und ich würde gerne zum Start jetzt noch mit dem himmlischen Vater reden. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, für diese Worte, die das so toll einfach zu sehen, wo du das Jesaja 700 Jahre vor, bevor Christus auf die Welt kam, prophezeit hat. Dass wir einfach sehen dürfen, wo du da schon Menschen bewegt hast und Menschen berufen hast, Botschafter zu sein auch. Und ich bete jetzt für die Worte, für das, ja, dass du, Jesus Christus, dass du ewig Vater heißen sollst, was das auch für uns bedeutet. Herr Jesus, mach uns ruhig, wo wir jetzt sind auch, siehst, wie unser Morgen war. Unser Wochenende war, was wir gerade mitnehmen, wie die Anbetungszeit für uns war, was da vielleicht auch losgerüttelt wurde in uns auch. Dinge, die uns beschäftigen und ich bete wirklich, Heiliger Geist, begegne uns genau in den Dingen, die wir jetzt gerade brauchen, was uns gerade beschäftigt auch. Du bist der Friedefürst auch, ja, du bist der uns auch inneren Frieden schenkt auch, wo wir ruhig werden dürfen und ankommen dürfen in deiner Gegenwart. Amen. Vater, Papa oder Dad? Ich weiß nicht, was das für Emotionen bei dir hervorruft, wie du deinen Papa nennst. Ja, vielleicht hast du ein gutes Bild von deinem Vater. Ja, vielleicht sagst du, es war ein Vorbild auch für dich und er hat dich geliebt auch und sorgt für dich oder immer noch auch. Ne, tolle Erinnerungen und habt vielleicht immer noch eine tolle Beziehung. Vielleicht sagst du aber auch, mein Papa war nie da. Auch, der war immer arbeiten. Oder vielleicht, ja, wurdest du auch enttäuscht, verletzt von deinem Papa. Aber vielleicht sagst du auch, du kennst deinen Vater gar nicht. Ich glaube, dass Gott in der Dreieinigkeit auch Vater ist und heißt, genannt wird, ist, glaube ich, für viele Menschen herausfordernd. Weil das was mit uns persönlich was zu tun hat. Ne? Wie ist unsere Beziehung zu unserem leiblichen Vater auch? Und wir sehen an unserem leiblichen Vater auch, was für Eigenschaften dieser Vater hat. Und dann sehen wir, Gott wird der Vater genannt auch. Und ich als Papa, ich habe zwei Töchter auch, merke das selber, wo ich manchmal Angst habe, boah, wo das Menschliche rauskommt und wo man einfach das Vaterbild der Kinder prägt auch. Und ich weiß, also Jesus selber nennt den Gott im Himmel Vater in den Evangelien. Und ich weiß auch nicht, was das bei dir macht, so, ne? Wenn Jesus diesen Gott Vater nennt, aber Vater, ne? Unabhängig jetzt vom Geschlecht oder whatever, ne? Ob das Mann, Frau, Gott ist ein transzendentes Wesen, ja, aber er ist Vater auch, ne? Vielleicht fällt dir das auch schwer auch, ne? Wir haben letztens beiden Wochen das Vater Unser gebetet. Ja, Vater Unser im Himmel. Das macht auch einen Unterschied. Ich weiß nicht, was es bei dir so ausmacht, diese Aussage auch. Und hier in der Bibelstelle lesen wir, dass dieser Sohn, das Kind, das geboren wird, ewig Vater heißen soll. Ja, jetzt ist auch noch dieser Messias, der Retter, der auf die Erde kommt, der soll auch noch ewig Vater heißen auch. Und vielleicht denkst du jetzt auch so, okay, vielleicht hast du auch schon mal Predigen darüber gehört, über die Bibelstelle, ne? Aber ewig Vater, ich habe jetzt gerade eben zum Vater im Himmel gebetet. Ja, wer ist denn jetzt Vater? Ist jetzt Gott, Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist? Hier geht es um Jesus. Jesus soll auch irgendwie Vater sein. Wer von den beiden ist jetzt der Vater auch? Und Jesaja sagt nicht, er soll sein ein Wunderrat, ein starker, ein Gottheld und ewig Vater, sondern Jesaja schreibt, und er heißt, und er soll heißen, Friedefürst, Gottheld, ewig Vater, Wunderrat und Friedefürst. Er soll so heißen. Das bedeutet, Jesaja beschreibt nicht, wer Jesus sein wird, sondern was seine Eigenschaften sein wird. Also Jesus ist nicht Gott der Vater, er verkörpert aber die Eigenschaften von Gott dem Vater auch. Also Jesus soll Eigenschaften haben, wie ein Vater Eigenschaften hat, ein leiblicher Vater auch. Und wir wollen uns die unterschiedlichen Eigenschaften jetzt mal anschauen, was denn überhaupt ein Vater ist und was die Aufgabe auch eines Vaters ist. Kannst du die viertletzte Folge, glaube ich, die erste, was sind die Eigenschaften eines Vaters? Genau, ein Vater leitet und führt, im Optimalfall. Und da lese ich vor Johannes 8, Vers 12. Dankeschön, sorry Jonas. Genau, Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das sagt Jesus. Jesus spricht das von sich selber. Ja? Das sind diese berühmten Ich-Bin-Worte. Ich bin das Licht der Welt. Und das Bild, was ich habe, wenn ich diesen Vers höre oder lese, dann denke ich an einen Leuchtturm. Ja? Ein Leuchtturm, der an der Klippe ist, ja, am Ufer, genau. Und der dem Schiff sagt in der Nacht, hey, hier kommt irgendwann Land auch. Du musst aufpassen hier. In der Dunkelheit, ja, wenn dieser Leuchtturm nicht wäre, würde das Schiff gegen den Felsen fahren oder schwimmen. Was macht ein Schiff? Fahren. Und würde kaputt gehen. Ja, also der Leuchtturm ist da, um diesem Schiff Leitung und Führung zu geben. Ja, das ist ein bisschen auch, wenn wir im Dunkeln sind. Meine Frau, die ist sehr, die sieht schon bei ganz, man nennt sowas nachtblind, glaube ich. Also bei ganz, wenn es noch gar nicht so dunkel ist, sagt sie immer, kann sie nicht sehen. Aber dann leuchte ich ihr immer so, wo ich dann sage, hier drüben bin ich. Also es ist auch so irgendwie das Licht in dem Dunkeln, was uns irgendwie auch Führung gibt und uns leitet auch. Aber auch Orientierung gibt. Ne? So, und er sagt auch, wir sind vorher, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. Also in dem raus aus dieser Finsternis, raus aus diesem alten Leben, ja, hin zu dem Licht, ja, sondern wird das Licht des Lebens haben, ja, ewiges Leben. Und Jesus soll auch die Orientierung geben, die Frage nach, was ist gut für mich oder wo brauche ich vielleicht noch Advice über eine bestimmte Entscheidung im Leben. Was ist Gottes Leben für mich? Was ist Gottes Wille für mein Leben auch? Was bringt mich näher zu Gott? Und da möchte ich Johannes 10, Vers 27 lesen. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater und ich sind eins. So, hier spricht auch wieder Jesus und ist wieder das Bild von einem Hirten auch, ne? So, meine Schafe hören meine Stimme auch und folgen mir nach. Weil das ist, was der Hirte macht auch, ne? Die Schafe, also Jesus nimmt nicht irgendein Bild, sondern es ist ein wirkliches Bild auch von einem Hirten, wo die Schafe die Stimme des Hirten kennen auch und sie folgen dem der Person nach, ja? Und da ist der Hirte quasi die Person, die die Schafe leitet und führt, ja? Zu Gräsern, wo sie essen können oder Wasser, wo sie trinken können, ja? Meine Schafe hören auf meine Stimme. So, lässt du dich in allen Fragen in deinem Leben von Jesus leiten? Folgst du diesem Jesus nach? Ich glaube, wir sind alle so, wir sagen schon, wir sind Kinder Gottes. Wir kommen hier sonntags in Gottesdienst auch. Aber Christ oder Kind Gottes zu sein, bedeutet noch viel mehr wie ja, zu beten und Bibel zu lesen, sondern ihm wirklich nachzufolgen, genau, oder von ihm zu lernen. Und das bedeutet quasi nachlaufen oder ihm zu folgen, bedeutet eigentlich genau die gleichen Schritte zu gehen, die er tut. Ja, nachlaufen heißt nicht wie ein Entenbaby, was seiner Mama hinterher dackelt, sondern ihm nachzuahmen auch, ne? Dinge, die Jesus getan hat, dass wir sie selber tun. Uns von ihm leiten lassen, ja, in gewissen Fragen auch, die in unserem Leben vorkommen, ja, egal ob es Beruf ist, so wo geht's beruflich hin auch in der Familie, was ist der nächste Schritt als in der Familie auch, aber auch in Beziehungen. Und niemand wird sie mir entreißen, sagt Jesus hier. Also nie, es gibt nichts auf der Welt, was uns von dieser Beziehung oder von Jesus wegreißen kann, außer wir selbst. Außer wir selbst können aktiv entscheiden, diesem Hirten nicht hinterherzulaufen. Ja. Und spiegelt sich das in deinem Leben wider, dass du dich von ihm führen lässt. Ja. Und Nachfolge kostet. Die Welt würde sagen, wir glauben und wir glauben an absurde und verrückte Werte. Ja, wenn wir Menschen, keine Ahnung, bei dir im Beruf, Arbeitskollegen oder Freunde oder Schulkameraden treffen und wir würden ihnen sagen, was wir für Werte haben in unserem Leben, die würden sagen, ihr habt verrückte Werte, ihr habt komische Werte auch, woran ihr glaubt auch. Ja, ob das jetzt mit Sexualität was zu tun hat, was Sexualität für uns ist oder was Familie für uns ist oder auch Nächstenliebe, hey, einfach Geld Menschen geben, ohne etwas zurückzubekommen, das ist für Menschen absurd. Das ist für Menschen komisch auch. Und Nachfolge kostet etwas, ja, weil wir auch für unsere Werte dort einstehen auch. Nachfolge hat seinen Preis. Egal ob in der Schule, ja, ob man da seinen Glauben teilt, auf der Arbeit, wissen deine Arbeitskollegen, dass du ein Kind Gottes bist auch. Und das hat Folgen auch. Und das ist, kostet etwas, das zu sagen. Oder vielleicht fällt es dir auch leicht, dann würde ich sagen, dann bewundere ich das, dass du so einen Mut hast auch, ja. Aber ich glaube, es ist schon herausfordernd für uns, unserem Umfeld zu sagen, was unsere Werte sind und woran wir glauben. Hey, wir glauben an einen Gott. Wir glauben an einen Gott, der Mensch geworden ist, als Kind in die Krippe gekommen ist. Wie ich am Anfang gesagt habe, die ganze Weihnachtsstory, die klingt für Menschen, die damit nichts zu tun haben, einfach absurd, verrückt. Was machen die Hirten jetzt da? Dann kommen da noch drei Waisen, wo kommen die her? Aber ich möchte euch ermutigen, ja, oder lasst uns erstmal auch ermutigen von Geschwistern, denen das gar nicht so schwer fällt, auch Zeugnis zu leben in ihrem Beruf. Aber trotzdem möchte ich euch ermutigen, auch für Werte einzustehen. Und ja, einfach auch Menschen zu zeigen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Uns von Jesus leiten zu lassen. Denn Jesus schreibt dann in Johannes, hat Jesus gesagt, verspricht, ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie mir entreißen. Ja, wie ein Papa, wie ein Vater sein Kind beschützt und führt uns Jesus zum ewigen Leben. Und der Vater im Himmel, der mächtiger ist als alles andere, beschützt uns. So, die erste Eigenschaft eines Vaters ist, ein Vater leitet und führt seine Kinder und beschützt, könnte man da auch noch sagen. Der zweite Punkt ist, ein Vater erzieht. Bringt jetzt auch wieder unterschiedliche Emotionen hoch, was vielleicht für dich bedeutet Erziehung, ja, was bedeutet für dich, ja, da ist jemand, der erzieht, vielleicht ist der Papa, der brüllt und ruft Finger weg da, vielleicht auch der Papa, der einen Klaps auf den Hintern gibt, Erziehung sah vor 50 Jahren noch anders aus wie heutzutage. Ich merke das ein bisschen in meiner Generation, wir fallen von der anderen Seite auf dem Pferd und sind auch sehr komisch manchmal in der Erziehung, wie wir mit unseren Kindern umgehen und die Kinder wünschen sich einfach nur Grenzen und wir gehen erstmal, wie fühlst du dich denn? Gib mir einfach Grenzen. Aber vielleicht verbindest du auch mit Erziehung etwas Positives. Weil eigentlich, das ist, hier kann ich es jetzt schlecht sagen, aber für jetzt verstehen wir das auch als erwachsene Menschen. Erziehung ist etwas Gutes auch, ne? Kinder, also ich als Kind habe das nicht verstanden. Kinder verstehen es auch nicht. Aber Erziehung ist ja erstmal auch was Gutes. Wenn ich meinem Kind sage, dieser Ofen ist heiß, fass ihn nicht an, da mache ich das nicht, um mein Kind zu ärgern. Ey, warum darfst du den Ofen nicht anfassen? Sondern ich will mein Kind beschützen auch. Wenn ich meinem Kind sage, morgens und abends putzen wir die Zähne, langweilig, kein Bock drauf, ja, dann mache ich das, weil ich das Kind beschützen möchte auch. Ne? Also eigentlich ist Erziehung etwas Gutes auch. Ne? Ja, wenn mein Kind auf dem Stuhl am Esstisch hin und her turnt und ich sage, setz dich hin und hör auf rumzuturnen, dann mache ich das nicht, weil ich nicht möchte, dass ich rumturnt, sondern das Problem ist, wenn das Kind dann runterfällt, dann ist das Drama groß. Dann ich möchte sie davor beschützen auch. Und wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Ja, wenn wir am Anfang der Bibel lesen, Gott formt uns aus der Erde und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen auch. Und der Schöpfer weiß eigentlich am besten, was gut ist für sein Geschöpf auch. Ja, er hat uns geschaffen auch, ne? Und er weiß, was das Beste ist für uns. So, wir haben unsere Kinder, wir gehen ja davon aus, dass wir wissen, was das Beste ist für das Kind. In einem gewissen Maß. Ich glaube, wenn Kinder so unter 13 sind, noch vor Pubertät und alles, was dann kommt, glaube ich, ist es auch so, ne? Und dann irgendwann wird es schwierig, ne? Aber der Gott, der Schöpfer, der uns geschaffen hat, weiß ganz genau, was das Geschöpf braucht. Ein bisschen auch, wenn ich einen Dieselmotor habe, weiß ich, dass ich keinen Super reintanken soll. Und glaub mir, so rum geht's. Also Super kann man einen Diesel tanken, nur andersrum nicht. Und das macht den Motor kaputt, weil ein Dieselmotor, also die früheren nicht, habe ich gelernt, aber die neueren macht's dann kaputt. Und wir haben aber trotzdem freien Willen auch. Das heißt, wir dürfen jeden Tag treffen wir unterschiedliche Entscheidungen, die dürfen wir auch frei treffen. Weil wenn wir keinen freien Willen haben, dann ist es keine Liebe, die wir einem Gott entgegenbringen können. Das heißt, wir haben freien Willen, jeden Tag neu zu entscheiden, hey, was tanke ich heute in meinen Motor rein? Tanke ich dort Diesel rein oder tanke ich dort Super rein? Ja. Und wenn ich mich entscheide dafür, Super in diesen Tank reinzuschütten, dann ist es quasi, die Bibel nennt das eine Zielverfehlung. Oder die Bibel, das Wort, was wir dann eigentlich auch so kennen, ist Sünde auch. Wir tun Dinge, die nicht gedacht sind, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat, wie wir als Geschöpfe funktionieren, sage ich mal so. Dinge, die gut für uns sind. Wir haben erstmal im Blick immer, alle Dinge, die in der Bibel stehen, wo irgendwie Gebote sind, die sind erstmal da, um uns irgendwie einzugrenzen auch. Aber sie sind erstmal da, um uns zu beschützen auch. Das Ziel, der Wille Gottes für mein Leben auch. Und jede Sünde, alles was, jeder Super, den man in seinen Dieselmotor reintankt, gibt es immer drei Ebenen, wo die Zerstörung ist. Wenn wir die 10 Gebote lesen, es sind immer drei Ebenen. Es ist einmal das Ich, was zerstört wird. Ja. Es ist die Beziehung zu Gott, die zerstört wird. Und es ist die Beziehung zum Nächsten, die zerstört wird. Zum Beispiel, wenn ich stehle, ja, dann zerstöre ich die Beziehung zu meinem Nächsten, weil ich dem was wegnehme auch. Ne? Ich zerstöre mich selber auch, weil es moralisch mich verändert auch, meine Ethik, mein Gewissen verändert auch. Und ich zerstöre die Beziehung zu Gott, weil es nicht sein Wille ist, wie ich als Geschöpf leben soll auch. Genauso bei Neid, ja, wenn ich das Haus meines Nächsten begehre, das zerstört erstmal mein Herz auch in der Dankbarkeit. Ich bin nicht dankbar über das, was ich habe auch. Es zerstört die Beziehung zu meinem Nächsten, ey, weil ich neidisch auf den bin. Ja, eigentlich sind wir Freunde, aber ey, warum hast du so ein schönes Haus auch? Aber genauso zerstört es die Beziehung zu Gott. Beim Vergleichen zerstöre ich meine Einzigartigkeit. Ne, das ist nicht Gottes Wille. Wenn ich etwas Einzigartiges vergleiche, dann ist es nicht mehr einzigartig. Und so weiter. Also bei Sünden kann man immer sagen, es zerstört erstmal uns selber auch in einem gewissen Maß. Es zerstört eine Beziehung zum Nächsten, aber vor allem zerstört es die Beziehung zu Gott. Und Jesus gibt uns da ein Beispiel auch, Matthäus 5, Vers 27. Ihr wisst, dass in der Bergpredigt schreibt er das. Bergpredigt ist quasi, wo sehr viel von Jesu Lehren drinsteht, sehr viele Gebote auch, aber auch, vor allem wenn man die ein bisschen anders versteht auch, nicht so, das darf ich und das darf ich nicht, sondern es erklärt auch sehr, wie das Reich Gottes funktioniert und wie er sich das Leben für uns gedacht hat. Vers 27, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichen, Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Hier ist kein Raum, zu sagen, hey, was ist denn in der Ehe noch okay, was darf ich und was darf ich nicht, sondern Jesus ist da radikal, er geht eher noch ins Extreme, weil er unsere Identität schützen möchte. Und als ich Christ geworden bin, oder als ich das erste Mal mit Christen so ein bisschen in Berührung kam mit 23, da war mein Bild immer von Christen, dass sie gar nichts dürfen. Ich weiß noch, meine erste Aussage, da war ich auf so einem Vorbereitungsseminar für Tansania und ich kam da, hat da nichts mit dem Glauben zu tun, kam da auch Genau. War da im Gespräch mit einem Christen und meine erste Aussage war, was gegen das Christentum gesprochen hat, war, hey Christen, ihr dürft ja keinen Alkohol trinken. Das war meine allererste Sorge, die ich hatte, wenn ich Christ werden würde. Oder ihr dürft keine Schimpfwörter benutzen oder was. Also für mich war der erste Blick erstmal, hey, ihr dürft ja gar nichts. Alles, was irgendwie gerade in meinem Leben Sinn oder Spaß macht, das dürft ihr nicht machen auch. Und das ist interessant. Und als ich dann Jesus kennengelernt habe, habe ich erstmal selber überlegt und gemerkt und auch, ne, also Paulus beschreibt das quasi, wir sollen unseren Geist, unseren Verstand erneuern lassen. Also es ist auch etwas Passives. Es ist erstmal so, dass ich auch als Christ geworden bin, nicht gemerkt habe, okay, das sind Dinge, die ich nicht darf, sondern der Heilige Geist hat mir Dinge gezeigt in meinem Leben, die nicht gut für mich sind auch. Umgang mit Alkohol muss ich einfach eine Veränderung haben. Kiffen sollte ich auch nicht mehr, Nächte durch Party machen auch nicht. Beziehung zu Mädels und Frauen sollte sich auch verändern. Ja, Pornografie, da muss eine Veränderung her. Und bei manchen Dingen fühlt es sich vielleicht an nach Spielverderberei. Damals habe ich das gedacht auf jeden Fall. Ne? Das ist ja eigentlich, was mein Leben gerade ausmacht. Ne? Aber es sind alles Dinge, die mich zerstören, meine Identität zerstören. Also erstmal, was immer alles mich kaputt macht. Mein früheres Leben war alles, was meine Identität kaputt macht. Und die Beziehung zu den Menschen um mich herum hat es auch zerstört. Und vor allem die Beziehung zu Gott. Und Reinheit, ich weiß nicht, was auch dieses Wort mit dir macht, Reinheit. Reinheit ist nicht etwas, was richtig toll wäre, wenn wir das irgendwie alle erreichen würden. Wir sind ja alle Sünder, alles Menschen. Ich bin auch im gleichen Boot irgendwie. Aber es ist nicht eine Art Sonderaufgabe, wo man dann irgendwie Plus-Sternchen bekommt, sondern es ist etwas, wofür wir geschaffen wurden. Wir Kinder Gottes sind für Reinheit geschaffen. Genau wie der Diesel in den Dieselmotor gehört, gehört Reinheit zu den Kindern Gottes. Und Jesus möchte uns erziehen, aber nicht im negativen, bestrafenden Sinn, sondern um uns zu beschützen, um herauszufinden, wozu wir geschaffen wurden, wie wir geschaffen wurden. Also der erste Punkt war, ein Vater leitet. Der zweite Punkt, ein Vater erzieht. Und der dritte Punkt, ein Vater spricht Identität in das Leben der Kinder. Denn Worte haben eine riesige Macht. Ich habe das hier ein bisschen gelernt. Ich komme ja eigentlich aus Bad Kreuznach in der Nähe von Mainz, bisschen bei der südlichen, eine nahe Weinregion. Wunderschön. Und dann bin ich hier nach Neunkirchen gekommen, ins Siegerland. Und die Feedback- und Lobkultur, ich weiß nicht, wie das für euch ist, vielleicht gibt es ein paar Leute, die nicht gebürtige Siegerländer sind, aber die war für mich schon damals schon sehr, sehr herausfordernd. Weil mir hat dann ein Freund damals zu mir gesagt, als ich mich ein bisschen ausgelassen habe, dass kein Lob da ist, dann hat er gesagt, was ist so dieser typische Siegerländer-Spruch? So, genau. Nicht gemeckert, das ist noch gelobt, genau. Und genau. Und das ist so für, wenn wir Lob bekommen, ist ja auch einmal auch was Gutes auch, ne? Also fühlt sich einfach gut an, wenn wir etwas getan haben und Leute loben einen, ne? Und ey, das hast du gut gemacht auch. Und danke für deine Mithilfe. Ich schätze das an dir. Dinge, die gehen runter wie Öl, wenn das jemand sagt. Aber wenn wir 20 positive Feedbacks bekommen und eine Person sagt etwas Negatives, dann ist es egal, was 20 Leute gesagt haben. Wir denken nur an diese eine negative, an das eine negative Kommentar. Und das macht's kaputt auch. Das macht alle anderen 20 positiven Dinge kaputt auch. Und Jakobus hat einen Brief geschrieben, das steht auch in der Bibel, Jakobusbrief. Auch sehr, sehr schöner Brief. Im Kapitel 3 vergleicht er quasi die Worte der Macht, also die Macht von dieser Zunge, von diesem, ja, wo so viel Lob passieren kann, so viele gute Dinge passieren können, ist zerstörerisch, wie er vergleicht das mit einem Funken, ein kleiner, oder ich würde es mal in Neudeutsch übersetzen, wie ein Zigarettenstümmel einen Waldbrand erzeugen kann. Ja, wie ein kleiner Funke einen ganzen Waldbrand erzeugen kann, das ist die Macht der Worte, die sie bei uns im Leben hat. Ja, wenn wir Worte aussprechen, dann haben die eine Macht. Und das ist eine gute Macht, eine positive Macht, aber genauso eine zerstörerische Macht, wo wirklich Dinge kaputt gehen können auch. Das ist ein bisschen ähnlich wie, genau, genauso ist es aber auch gegenüber unseren Kindern. Wenn wir unseren Kindern gegenüber Dinge aussprechen, dann hat das auch eine Macht. Ich weiß nicht, ob es so gewisse Worte gibt aus deiner Kindheit, die man über dich gesagt hat. Meine Oma hat immer gesagt, immer, wenn ich zu der kam, ach mal Jung, gib deine Mama dir nichts zu essen, du bist so dürr. Ja, das war immer das, was immer, das sind Dinge dann, ja klar, ich bin irgendwie dünn, so, ne? Aber das hat eine Auswirkung auch auf einen Menschen, ne? Vielleicht sind es bei dir ganz andere Worte. So, ach, aus dir wird eh nichts, ja? Oder keine Ahnung, was auch immer so Worte sind, die haben eine echte Macht, wenn die über uns ausgesprochen werden auch, ne? Das ist so ein bisschen ähnlich auch wie segnen, ne? Wir segnen hier ja auch Kinder zum Beispiel. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Kindersegnung gehabt, wo wir göttliche Wahrheiten diesen Kindern zusprechen. Ja, weil das eine Macht hat, wenn wir Dinge über Menschen aussprechen auch. Du bist geliebt, du bist schön, du bist genug, du bist perfekt. Ja, damit sie, oder das sind Dinge auch, die wir versuchen, unseren Kindern zuzusprechen, damit sie in dem Wust von Lügen ihre wahre Identität erkennen können. Ja, und wir leben in einem Wust der Lügen auch durch Social Media und alle Dinge, die irgendwie Einfluss haben auf uns und die uns formen auch. Genau, und für mich war das am Anfang sehr befreiend, einfach zu hören, wie Jesus meine Identität beeinflusst und verändert auch, weil er andere Dinge über mich ausgesprochen hat, die vielleicht Menschen oder ich selber über mich ausgesprochen hätte auch oder wie ich mich selber gesehen hätte als Mensch auch. Ja, ich bin bedingungslos geliebt, ja. Ich muss mich nicht beweisen oder mir verdienen, dass Gott mich liebt. Ey, früher musste ich mich beweisen auch, dass Menschen Ansehen haben von mir. Hey, der Gerrit ist bla bla bla, whatever. Ja, und jetzt, ich muss nichts dafür tun auch. Es ist eine bedingungslose Liebe, wo Gott eine Identität über mich ausspricht auch. Die ist Fakt auch, die Gott über dich ausspricht. Eine Identität. Ich bin genug, ja. Erfolg macht nicht meine Identität aus. Und zum Schluss wollen wir jetzt noch schauen, was die Bibel spricht, was die Bibel über deine Identität spricht auch. Hey, wenn du ein Kind Gottes bist, ja, wenn du ja wirklich dieses Erlösungswerk am Kreuz angenommen hast, wenn Jesus Christus der König in deinem Leben ist, dann möchte ich dir die Dinge zusprechen auch, die eine Macht haben über unser Leben. Und das ist Jesus, das ist nicht der Gerrit, der das irgendwie jetzt da ausspricht, sondern das ist, was die Bibel über dich spricht auch. Und das einmal, ich bin ein Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12, ganz am Anfang im Evangelium. Wir sind erwählt und berufen. Johannes 15, Vers 16. Wir sind Auserwählte Gottes, heilig und geliebt. 2. Korinther schreibt Paulus, wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Wir sind nicht mehr dieser alte Mensch, sondern wir sind etwas ganz Neues. Gott hat uns neu gemacht. Ey, das war für mich so befreiend, das zu hören auch, ne? Ich bin ein relativ fauler Mensch damals gewesen. Manchmal vielleicht immer noch, würde meine Frau sagen. Aber damals habe ich gemerkt, oh, ich habe so viel mit 23, so viel Sünde und so viel Dreck und Mist in meinem Leben schon getan auch. Hey, wenn ich diesem Gott jetzt begegnen möchte oder in diese Beziehung möchte, muss ich erstmal mein Leben aufräumen auch. Aber Christus sagt, wir sind eine neue Kreatur. Er macht alles neu. Ja, wir sind von Neuem geboren, sagt er zu Nikodemus in Johannes 3. Ja, wir sind etwas ganz Neues. Das Alte ist vergangen und Jesus schaut uns an als neue Kreatur. Und er schaut uns an mit den Letzten, wir sind heilig und gerecht. Und das weiß ich, ob du das von dir selber auch sagen kannst, als du heute Morgen im Spiegel geguckt hast. Kind Gottes, erwählt und berufen, neue Kreatur. Irgendwie verhalte ich mich immer noch so wie früher auch. Hey, du bist heilig und gerecht auch. So ist wie Jesus dich anschaut auch, ne? Dafür ist Jesus gestorben auch, damit du heilig und gerecht wirst. Das sind Dinge, die Jesus über dein Leben spricht, in deine Identität spricht. Und diese Aussagen sollen leuchten wie ein Leuchtturm im Finsteren, in einem Chaos der Lügen auch, ne? Wir leben in einer Zeit, wo einfach Lüge präsent ist. Wir wissen gar nicht mehr, was Wahrheit ist. Wenn es in deinem Herzen mal drunter und drüber geht mit einem Danken und dem Wert, den du in dir selber siehst, dann denk daran, dass Jesus in deine Identität reinspricht. Und das sind die Dinge, mit denen ich ja euch heute einfach ermutigen möchte auch. Hey, in 2 Wochen feiern wir Heiligabend. Da kommt ein kleines Kind auf die Erde als Mensch. Und dieses Kind, Jesus, ist Gott. Ja, und er heißt ewig Vater, ja, soll die Eigenschaften eines Vaters haben, der uns leitet, der uns erziehen möchte, auch in Liebe erziehen. Erziehung ist was Gutes auch, ne? Und er möchte dir vor allem Identität zusprechen auch. Immanuel, Gott mit uns, haben wir vorhin gesungen. Und das ist, was Maria und Josef im Gehorsam tun auch. Gott ist mit dir auch. Und ich habe das vor 2 Wochen schon mal gesagt, wenn Jesus auf die Erde kommt, müsst ihr euch vorstellen, das Volk Israel hat 400 Jahre lang auf Gott gewartet auch. Sie haben 400 Jahre lang nichts gehört von Gott. 400 Jahre. Bei uns ist das eine Seite in der Bibel, von Maleachi zu Matthäus. Aber es sind 400 Jahre Stille, wo keine Prophezeiung kam, keine Prophetie. Und dann kommt dieses Kind, zack, auf die Erde. Und er soll heißen Immanuel. Das hat Jesaja 700 Jahre vorher gesagt. Nicht Maria hat irgendwie gesagt, Gott ist mit uns, sondern da wird ein Kind kommen. Und der soll heißen Immanuel, Gott ist mit uns. Nämlich, Vater, ich danke dir dafür, dass wir diese Zusage haben dürfen auch. Manchmal sieht es in unserem Leben genauso aus. Manchmal fühlen wir uns in diesen 400 Jahren auch, wo wir nichts hören auch und nichts erleben auch von dir. Wo wir uns irgendwie auch so fühlen, als wärst du gar nicht da auch. Und ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dir dafür, dass du uns Identität zusprichst, dass du uns anschaust und sagst, du bist heilig und gerecht, du bist mein Kind. Ich bin dein Papa. Ich möchte dich leiten, führen, erziehen, Identität zusprechen auch. Und ich möchte für dich beten, wenn du das damit Probleme hast oder es wirklich schwierig ist, solche Dinge anzunehmen, weil so viel Mist und Dreck und Lügen auch schon über deine Identität gesprochen wurden, von Menschen, hey, vielleicht aber auch von dir selber auch, weil irgendwann fangen wir an, diese Lügen zu glauben auch. Und ich möchte dafür beten, dass Jesus dich da befreit davon, freispricht von diesen Lügen auch, die der Teufel in deinen Kopf reinpflanzt. In dem Wüst von Lügen, da ist dieses Licht, was in 2 Wochen, was wir feiern dürfen, was auf die Erde kommt, dieses Licht, was uns Orientierung gibt, Hoffnung gibt, was uns leitet auch. Und Jesus, ich spreche für alle Menschen, für jeden, der hier sitzt und wirklich diese Lügen glaubt auch. Die Lügen, die über ihn ausgesprochen wurden, in Kindheit vielleicht, aber auch letzte Woche oder wann auch immer, oder die er selber heute Morgen auch über sich selber ausgesprochen hat. Ich bete, dass du Befreiung schenkst von diesen Lügen. Ich bete, dass du deine Wahrheit und deine Identität, wie du uns geschaffen hast, in diese Menschen reinsprichst auch. Ich bete, dass du sie befreist davon, von diesen Lügen. Ich bete, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass er regiert in diesen Menschen auch. Und dass du dieser Retter bist, der uns Identität zuspricht. Danke dafür, dass du es tust, dass du das selbst bei mir getan hast, das so gut tut und so befreiend ist. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.